Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Liebe und viele andere große Gefühle geistern durch die Geschichte, die Emily Bronte in ihrem großen Roman Die Sturmhöhe, Wuthering Heights, erzählt. Das Buch hat zahlreiche Künstler inspiriert, auch die Schriftstellerin Mithu Sanyal. Sie hat jetzt ein Essay über dieses Buch ihres Lebens geschrieben und gleich werden wir darüber miteinander sprechen. Es gibt Bücher, die das ganze Leben verändern können, weil sie eine Tür ins Unbekannte aufstoßen. Nach solchen Lebensbüchern fragen wir ja hier in der Lesart auch immer mal wieder unsere Gäste. Und es gibt jetzt eine Reihe, die der Publizist Volker Weidermann betreut, in der Schriftsteller über die Bücher ihres Lebens schreiben. Den Auftakt macht Mithu Sanyal, Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Bestsellers Identity. Und mit ihr bin ich jetzt in Düsseldorf verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Mithu Sanyal.
Ich grüße Sie.
Wenn man nach einem Lebensbuch gefragt wird, so geht es mir zumindest, ich komme dann ganz schön ins Grübeln und kann mich überhaupt nicht entscheiden. Aber Sie erklären gleich, dass das sofort klar war, das muss Emily Bronte mit Wuthering Heights sein. Warum? Wie kann das sein, dass Sie gleich für dieses Buch wussten, das ist es?
Naja, ich habe wirklich, als Volker Weider mich gefragt hat, den Mund aufgemacht und war mir sicher, ich sage jetzt Hanif Qureshi oder so einen anderen postmigrantischen Autor. Und stattdessen kam völlig selbstverständlich Emily Bronte raus. Und ich war überrascht, Volker Weidermann war überrascht, aber eigentlich ist Wuthering Heights für mich ja ein postmigrantischer Roman. Die Hauptfigur Heathcliff wird auf jeder Seite immer als schwarz beschrieben. Er ist so schwarz, oh, er ist so schwarz. Schwarz hieß damals so alles. Also ne, irgendwie da haben auch Leute aus Indien reingepasst und so weiter und so weiter und so weiter. Aber eindeutig weiß ist er nicht. Dann hat 2011, glaube ich, der erste europäische Spielfilm Heathcliff mit einem schwarzen Schauspieler besetzt. Und alle in der Kritik waren überrascht, so, ah, das ist ja mal eine avantgardistische Neuinterpretation. Ich dachte mir die ganze Zeit, habt ihr das Buch gelesen? Der steht auf jeder Seite als schwarz. Und Heathcliff war tatsächlich der erste Held, der mir in einem Roman der Weltliteratur begegnet ist, der eben Rassismus erfahren hat, der bestimmte Erfahrungen mit mir geteilt hat. Nun ging es mir deutlich nicht so schlecht wie ihm im Yorkshire Hochmoor. Aber ich habe zum ersten Mal wirklich mich von einer Figur der Weltliteratur erkannt gefühlt oder mich verwandt gefühlt.
Und Sie haben das ja schon mit 15 zum ersten Mal gelesen, eigentlich noch viel zu anspruchsvoll für 15-Jährige, dachte ich da. Und dann sind Sie immer wieder in verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen auf das Buch zurückgekommen. Wann greifen Sie denn zu Wuthering Heights und denken sich, ach, das brauche ich jetzt nochmal?
Naja, meistens in Krisensituationen. Ich habe das ja damals gelesen, weil Kate Bush diesen Song Wuthering Heights gesungen hat und ich den immer mit meinem damaligen Freund gehört habe. Und da gibt es so diese Zeile irgendwie, I hated you, loved you too. Und das hat meine damalige Beziehung zu ihm ziemlich gut beschrieben. Und er hat sich dann von der Frau, mit der er mich betrogen hat, Wuthering Heights für mich ausgeliehen. Das war so meine Initiation in dieses Buch, ungelogen. Und es spricht für den Roman, dass ich ihn trotzdem völlig beeindruckt gelesen habe und dabei nicht die ganze Zeit an die beiden gedacht habe. Und immer in Krisensituationen dachte ich, also nicht, wie würde Heathcliff sie lösen, wie würde Cassie sie lösen, sie würden eine Katastrophe draus machen. Also Heathcliff würde einfach alle anderen Menschen umbringen oder ihnen ihr Vermögen stehlen. Aber einfach in eine Welt zu gehen, in der andere Gesetze gelten, in der irgendwie die eigenen Gefühle absolut sein dürfen und in der es im Notfall eine Lösung nach dem Tod gibt. Also ne, irgendwie alle Figuren finden irgendeine Lösung in dem Buch und die, die keine finden, die leben halt als Geister glücklich weiter.
Und das zeigen Sie auch gleich am Anfang, dass es so ganz viele verschiedene Lesarten gibt dieses Romans. Also, dass man ihn als Geistergeschichte lesen kann, als Melodram, als Märchen, natürlich als Liebesgeschichte, aber steckt auch sozialer Realismus darin und so weiter. Das macht doch auch so ein großes Lebensbuch aus, oder? Dass es immer wieder neue Lesarten ermöglicht, je nachdem, wo man selber gerade im Leben steht.
Genau, also man begegnet diesem Roman immer wieder neu und er sagt einfach immer wieder etwas Neues. Aber, und das ist das Interessante, ich habe ja auch immer, wenn ich das Buch wieder gelesen habe, gehofft, am Ende wird alles gut. Dann machen sie doch andere Entscheidungen und irgendwie alle werden glücklich. Da gibt es ein Fachwort für, das heißt Paradox of Suspense. Auch wenn man weiß, es wird nicht so sein, hofft man es mit jedem neuen Lesen wieder. Deshalb kann man es ja auch immer wieder lesen. Und das Tolle ist, dass die Figuren im Roman das aber auch machen. Es ist wirklich so der postmoderne Roman des 19. Jahrhunderts. Die also wechseln ständig sich die Namen, dann hat mal der eine den Vornamen des anderen und den Nachnamen und dann spielen sie die Geschichte sozusagen neu durch in jeder Generation. Und die finden Lösungen, die finden auch neue Lösungen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Also man kann auch so durch die Generationen gehen und sagen, okay, dann ist das jetzt aber mein Empathieschwerpunkt in dem Buch dieses Mal.
Also auch ein Buch über Identität, also über Ihr Thema.
Ich glaube, jeder Roman der Weltliteratur ist ein Roman über Identität. Für mich ist es ein Roman über Liebe und das ist für mich das Geheimnis von Heathcliff gewesen. Der ist ja also aus Rasse, also Race und aus irgendwie Klassegründen ist er ja völlig irgendwie entrechtet darin und er sagt, ich habe ein Recht darauf, geliebt zu werden. In einer Welt, in der dem alle sagen, deine Gefühle zählen nicht. Und er zwingt die Welt, ihn darin wahrzunehmen und er nimmt sich selbst darin so unglaublich ernst. Man fragt sich immer, wo hat er das her? Wo hat er diesen sozusagen unverletzlichen Kern her? Weil ansonsten ist es ja ein hochtraumatisierter Charakter, aber an dem Punkt schwankt er niemals durch das ganze Buch nicht. Und das war für mich das erste Mal auch das, dass jemand sagt, eure Liebesökonomie ist falsch. Und meine, obwohl ihr alle mir sagt, ich habe Unrecht, meine ist die richtige.
Es geht in Ihrem Essay natürlich auch um die Bronte-Familie. Gehört das eigentlich zum Faszinosum an diesem Roman dazu, dass das eben so eine eigenwillige Familie war?
Ja, total. Also bevor ich den Roman gelesen hatte, wusste ich schon was von den drei Bronte-Schwestern, also dass es drei waren, dass sie Schwestern waren, die ja auch wirklich so ein Mysterium in der englischen Literatur sind. Drei Schwestern auf dem Hochmoor, Pfarrerstochter, dann haben die großen Romane der Weltliteratur geschrieben und vor allem Wuthering Heights, mit dem niemand so richtig wusste, wie geht man damit um. Und das ist ganz toll, was auf dieses Leben immer alles projiziert wurde. Ne? Also diese einsamen Schwestern auf dem Moor, ja, wenn die aus dem einen Fenster geguckt haben, war da das Moor. Wenn die aus dem anderen Fenster geguckt haben, war da aber eine Industriestadt. Die waren im Herzen der industriellen Revolution. Und wir romantisieren sie so als diese einsamen, von der Zivilisation nicht angetasteten Schwestern. Und es ist ist es falsch, weil es ist alles in diesen Büchern drin und es ist halt auch ganz viel, also Rassismus, die waren halt so Iren, wie ich Inderin bin, also ihr Vater war Ire und die haben massiven Rassismus erlebt. Der Vater hat ein Augenleiden, musste Augentropfen auf Alkoholbasis nehmen, hat immer das Rezept mitgenommen, damit die Leute ihm nicht gesagt haben, du bist ein typischer irischer Säufer. Und also auch dagegen, also all das ist in diesen Büchern aufbewahrt und wir lesen die heute wie so Idyllen. Und da sind sie überhaupt nicht.
Sie deuten ja an, dass Sie ziemlich viele verschiedene Ausgaben des Romans haben, verraten aber nicht wie viele. Haben Sie denn auch noch andere Reliquien?
Ich habe ganz, ganz viele Reliquien, aber ich habe vor allem ein großartiges Emily Bronte Kunstwerk in Auftrag gegeben. Bei der Künstlerin Sue Blackwell, die halt Kunst aus Büchern herausschneidet und dann wachsen halt so die wirklich irgendwie die Häuser aus den Büchern heraus und das Moor und irgendwie der Wind und alles. Und die hat aus zwei dieser orangenen Penguin-Ausgaben für mich die Geister herausgeschnitten. Und irgendwie, das ist beleuchtet, das Kunstwerk. Und nur wenn man das Licht anmacht, kann man Cassie und Heathcliff im Mond sehen. Und irgendwie ansonsten sieht man nur den Wind, der durch das Moor weht. Und das ist ganz, ganz großartig. Ansonsten habe ich natürlich Tassen und mein Handycover ist auch.
Oh, super. Und im Haus waren sie natürlich auch schon, oder? In England.
In Harris, das ist irgendwie auch sehr beeindruckend. Und man denkt halt immer, es ist total düster. Und aus dem Fenster sieht man die Gräber. Ja, sieht man, aber es ist eben überhaupt nicht düster. Es ist ein wirklich, Daphne du Maurier hat mal irgendwie geschrieben, warum behaupten alle immer, es ist so düster, es ist so fröhlich hier. Und das stimmt tatsächlich für dieses Haus.
Und Sie haben ja aber offenbar grundsätzlich so ein Herz für englische Autorinnen. Neulich haben Sie auch über Enid Blyton geschrieben. Da haben Sie gesagt, durch die sind Sie selbst erst zur Schriftstellerin geworden. Was begeistert Sie so an der englischen Literatur?
Ich glaube ganz, ganz vieles. Zum einen, dass sie ja eine Literatur ist, die auf Plot und Geschichten und Erzählungen und Charakteren irgendwie basiert, während die deutsche Literatur, auch das sind ja Vereinfachungen, mehr mit Experiment und so weiter arbeitet. Beide Literaturen haben beides. Aber irgendwie dieses Herz fürs Erzählen finde ich großartig. Außerdem haben die in der Regel einen wärmeren Blick auf Figuren. Also denen geht es um ihre Figuren, während wir schon gerne Figuren vorführen. Wie klein und eitel und irgendwie ekelhaft doch eigentlich unsere Figuren sind. Zum anderen, und das ist tatsächlich irgendwie auch wieder diese Rückbindung an die postmigrantische Literatur, die ist halt viel, viel früher ein selbstverständlicher Teil des Kanons in Großbritannien gewesen, weil weil die natürlich eine viel längere und viel offenere Kolonialzeit hatten und die auch immer noch nicht so ganz in ihrem Herzen abgeschlossen haben, jetzt wo sie einen indischen Premierminister haben. Ich weiß nicht, wie sie damit klarkommen. Und das alles kann in der Literatur besprochen werden, während wir in Deutschland ja langsam erst anfangen, diese Themen überhaupt irgendwie bearbeiten zu dürfen.
Und Sie scheinen das ja auch als Leserin inspirierend zu finden, wenn auch Autorinnen wie jetzt meinetwegen Enid Blyton vielleicht nicht so ganz politisch auf ihrer Wellenlänge sind. Das ist ja auch ein Impuls, den Literatur einem geben kann, dass man da in letztlich interessanten Dialog kommt.
Das Problem mit Literatur ist, wenn wir nach Reinheit in Literatur suchen, dann werden wir keine haben. Also ich hoffe auch, dass die nächste Generation mich noch liest, obwohl ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Inlandsflüge schon mal gemacht oder ich habe das Fleisch anderer Lebewesen gegessen. Das sind ja alles Dinge, die man uns auch vorwerfen kann. Aber, und ich glaube trotzdem, wir sollten ja auch nicht blind für das sein, was wir kritisieren. Aber bloß, weil wir Dinge kritisieren, können wir sie noch nicht wegwerfen. Und ich habe sowohl von Enid Blyton als auch von Emily Brontë, selbe Initialen übrigens, merke ich gerade, diese große Oralität gelernt. Also, dass beide so sehr auf Sprache und Stimme und auf den Sprechfluss schreiben. Und das war mir nicht klar, bevor ich die beiden Essays geschrieben habe. Und beide sind ja große Nature-Writerinnen. Also Natur spielt in der Literatur von denen eine ganz große Rolle und ist auch ein weitere Figur in den Romanen.
Metu Sanyal, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.
Und das Essay über Emily Brontë von Metu Sanyal ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch in der Reihe Bücher meines Lebens erschienen. Herausgeber ist Volker Weidermann. Aus Protest gegen den korrupten Kulturbetrieb in der Hauptstadt ist es vor 10 Jahren gegründet worden. Das Literaturfestival Philid, das inzwischen selbst weltbekannte Autoren wie Jonathan Franzen oder Olga Tokarczuk in das abgelegene rumänische Städtchen Iași zieht. In diesem Jahr war der Krieg in der Ukraine das beherrschende Thema unter den Schriftstellern und wie sich deren Schreiben dadurch verändert hat, darüber hat Carsten Huck auf dem Festival in Iași mit Autorinnen und Autoren gesprochen.
Iași im Nordosten Rumäniens, unweit der Grenze zu Moldau, ist eine literaturaffine Stadt. Hier wurde im 19. Jahrhundert die erste Universität Rumäniens gegründet. Bibliotheken und ein Literaturmuseum erinnern an die Dichter der Vergangenheit. Und das vor 10 Jahren gegründete internationale Literaturfestival Philid begeistert immer wieder vor allem junge Leser und Leserinnen. 400 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Iași und Kiew. Florin Lazarescu, selbst Dichter und künstlerischer Leiter des Festivals, ist überzeugt davon, dass der Literatur gerade jetzt durch den Krieg gegen die Ukraine eine neue Bedeutung zuwächst.
Wenn es etwas Positives an der ganzen Situation gibt, dann, dass wir begreifen, wie wichtig es ist, einander zu kennen und einander zu verstehen. Literatur kann dabei helfen. Literatur bedeutet für mich Geschichten, nicht irgendwas, worüber man akademisch spricht. Wir werden immer gute Geschichten brauchen. Sie sind die stärkste Möglichkeit, einen anderen Menschen zu erreichen und zu begeistern. Ich bin fasziniert davon, auf der Homepage der ukrainischen Armee Texte von Sergei Jadan zu finden. Vor einem Jahr hat sich keiner im ukrainischen Militär um einen ukrainischen Dichter geschert. Aber heute hat Sergei 1 Million Follower. Seine Dichtung ist eine Großmacht. Im Moment ist er eine Identifikationsfigur für eine ganze Nation. Ein Dichter hilft den Menschen in ihrem Kampf für Freiheit und Identität.
Dass Literatur eine Waffe sein kann, weiß auch der aus Algerien stammende französische Schriftsteller Boualem Sansal. Er wuchs auf in einer muslimischen Gesellschaft und wehrte sich früh schon gegen religiöse Verbote.
Die Literatur ist Einmischung. Literatur ist gewalttätig. Man ist nicht einfach so ein engagierter Schriftsteller, sondern man kämpft mit Wörtern. Wenn ich über Islamismus schreibe, mache ich das nicht, um Lösungen zu finden, wie man mit Islamismus leben kann, sondern um gegen den Islamismus zu kämpfen. Wenn ich ein diktatorisches Regime anprangere, tue ich das nicht, um mich ihm anzubiedern, sondern um es zu brechen, es zu Fall zu bringen. Literatur ist Krieg. Die Schriftsteller sind diejenigen, die die Samen säen, die später aufgehen werden. Die Samen der Revolution.
Schreiben in Zeiten des Krieges. Nicht für alle ist das eine Selbstverständlichkeit. Die Schriftstellerin Iris Wolf, die zum Festival kam, um die rumänische Übersetzung ihres Erfolgsromans »Die Unschärfe der Welt« vorzustellen, musste nach dem 24. Februar erst wieder Halt beim Schreiben finden.
Also zunächst einmal hat es mich komplett rausgeworfen aus dem Schreiben. Es war so ein Gefühl da von Vergeblichkeit. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich wieder zu mir gefunden habe und auch wieder ins Schreiben reingefunden habe. Bei dem neuen Roman, der mir unter den Händen anwächst, merke ich, dass es immer diese doppelte Bewegung hat. Also auf der einen Seite führt es mich in die Welt rein und gleichzeitig von der Welt weg. Es führt mich auf die Welt zu und auf mich zu. Und auch so wie Serge Jardin es gesagt hat, Bücher können den Krieg nicht beenden, aber sie können dir helfen, du selbst zu bleiben und dich nicht zu verlieren.
Der Name Sergi Jardin wird immer wieder genannt. Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels inspiriert derzeit nicht nur die kämpfenden ukrainischen Männer und Frauen, sondern auch seine Schriftstellerkollegen. Einige von ihnen haben, wie er, direkte Kriegserfahrungen gemacht. Wie die aus Armenien stammende Narin Abgarian, die 16 war, als es zum Kampf um Bergkarabach kam. Sie hat Dinge gesehen, über die sie nicht schweigen kann. Zu schreiben ist für sie vor allem eine moralische Verpflichtung.
Ich habe nicht das Recht, die Worte nicht zu finden. Denn wenn man mir die Möglichkeit und die Gabe gibt, zu schreiben, muss ich diesem Vertrauen gerecht werden.
Und auch die aus Syrien stammende Autorin Samar Yazbek, die an der Revolution gegen das Assad-Regime teilnahm und schließlich vor dem IS aus ihrer Heimat fliehen musste, betont, wie wichtig Literatur gerade in Zeiten des Krieges ist.
Yes, of course.
Ja, unbedingt. Literatur, das Lesen und Schreiben ist eine Art, den Krieg zum Schweigen zu bringen. Wir haben keine Armee, wir sind Schriftsteller, wir haben nur Wörter. Aber ich glaube immer noch an die Macht des Wortes. Unsere Wörter können Widerstand leisten und die Welt verändern. Und deshalb sollten wir weiterschreiben und weiterhin Widerstand leisten.
We should continue. Resist. Yeah.
Carsten Huck war beim Literaturfestival Filid im rumänischen Jasch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es sind wunderbare Gesellschaftspanoramen, die großes Lesevergnügen bereiten, die Romane des großen französischen Schriftstellers Honoré de Balzac. Zurzeit gibt es wieder so einige Neuübersetzungen seiner Werke, unter anderem auch Glanz und Elend der Kurtisan. Und in diesen Tagen ist auch eine Verfilmung der verlorenen Illusionen in den Kinos angelaufen. Dirk Furich hat für uns die Neuübersetzung von Cousine Bette gelesen. Dirk, warum ist gerade dieser Roman denn so bedeutend, dass er neu übersetzt werden musste?
Cousine Bette ist unter den rund 100 Romanen und Erzählungen Honoré de Balzac sicherlich einer der grausamsten. Denn die menschlichen Abgründe werden hier ungeschminkt an- und ausgesprochen. Die Gier nach Geld, nach Macht und Sex, das zeigt sich alles roh und brutal. Und der Titel »Menschliche Komödie«, unter dem Balzac den Großteil seines literarischen Schaffens ja zusammengefasst hat, der findet hier seine perfekte Zuspitzung.
Und in was für Abgründe dringt er da so vor? Worum geht's?
Es geht um Kapital und Macht. Das spielt bei Balzac ja immer so eine große Rolle, das Geld. Und das ist sicherlich der Grund, warum der Schriftsteller heute wieder so gerne gelesen wird. Denn die Verwerfungen, die kapitalistische Gesellschaft mit sich bringt, die spielen ja gerade heute wieder eine große Rolle. Bei Balzac ist es der Aufstieg des Bürgertums und Geldadels als Spätfolge der Französischen Revolution, markiert den anhaltenden Siegeszug des kapitalistischen Systems, in dem alles käuflich ist, eben von Aktien bis Liebe und Sex.
Und welche Rolle spielt da diese Cousine Bette? Ist das die böse Verwandte?
Die alte Jungfer Bette, wie die arme Cousine Lisbeth Fischer selbst in dieser achtsamen Neuübersetzung öfter genannt wird, zieht im Drama um Begierde, Hass und Niedertracht die Fäden. Sie kommt vom Land aus Ostfrankreich und ist verliebt in einen jungen polnischen Grafen im Exil, der aber für sie nur mütterliche Gefühle hegt. Und als dieser junge Graf ihr von ihrer Nichte Hortense weggeschnappt wird, als Liebhaber, da beginnt Cousin Bette sich zu rächen. Sie verbündet sich mit Valerie Marneffe, das ist eine liebe Dame, eine Freundin von ihr, die eine ganze Schar von Männern um sich versammelt, unter anderem den Baron Hulot, Oberhaupt der Familie der Cousine Bette. Und der ist so besessen von Frau Marneffe, dass er alles aufgibt, um sie zufriedenzustellen. Also, es geht um Leibrenten, um Pariser Stadtwohnung, um Prunk, um Mondäne, Abendessen. Und da hinein geht das gesamte Geld des nicht unvermögenden Baron Hulot. Seine Familie verarmt, muss später umziehen. Er selbst endet als eine Art Bettler. Und das ist die Rache der Cousine Bette.
Aber dann sind die Frauen ja relativ fortschrittlich, weil sie sich da offenbar nicht leidvoll in die Ecke schmeißen, sondern selbst aktiv werden und was machen.
Die Frauen sind in diesem Roman die eigentlichen Akteure. Das sind nicht irgendwelche Frauen, die alles mit sich machen lassen. Im Gegenteil, sie haben das Heft in der Hand. Sie manipulieren die Männer durch ihre Klugheit, durch ihre Intrigantenhaftigkeit, durch ihre weiblichen Reize. Sie spielen die Männer gegeneinander aus und alle liegen ihnen zu Füßen und sie beuten sie auch richtig gehend aus. Also sie ruinieren sie, bis sie fast kein Geld mehr haben, bis sie hoch verschuldet sind. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Blickwinkel, den Balzac hier auf die Gesellschaft wirft, denn es sind eben nicht die Frauen, die Opfer, die alles mit sich machen lassen müssen, sondern sie sind in diesem Roman zumindest, sind sie Handelnde, sind sie Aktive, die die Welt um sich herum manipulieren. Die Männer in diesem Roman sind hingegen komplett, man kann sagen, schwanzgesteuerte Idioten, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Es geht eigentlich um Sex und Begierde, um die Abhängigkeit von einer Frau. Und das ist doch ein ganz interessantes Bild, das Balzac in diesem Roman zeichnet.
Und wie ist denn jetzt die Neuübersetzung? Gibt die dem Ganzen nochmal irgendwie einen völlig neuen Dreh?
Die Neuübersetzung ist sehr gut gelungen von Nicolas Denis. Balzacs suffisante Sätze lesen sich flüssig weg, die spöttischen, bösartigen Seitenhiebe, mit denen der Erzähler die Eitelkeiten seiner Figuren versieht, die rücksichtslosen Beschreibungen hässlicher Nasen, ordengeschmückter Männerbrüste oder dicker Wänste. Das hat die Übersetzerin in ein farbiges Deutsch gebracht, das kein bisschen altmodisch wirkt, ohne dass es den sprachlichen Bezugsrahmen des 19. Jahrhunderts verlassen würde. Nicolas Denis hat auch Anmerkungen und ein Nachwort hinzugefügt. Und da kann man natürlich darüber streiten, ob man die Generalisierungen des Romanciers gegenüber Schwarzen, Juden, Ausländern, aber auch etwa Franzosen aus anderen Provinzen, was das betrifft, angeht, ob man da jetzt einen Warnhinweis setzen muss, dass das eben sehr zeitbezogen ist. Ich denke, man könnte einen Leser eines historischen Romans, der um 1840 spielt, könnte man auch von dem erwarten, dass er das selber einzuordnen weiß. Ansonsten insgesamt aber wirklich eine herausragende, eine hervorragende Übersetzung, die diesen Roman jetzt nochmal aktuell macht.
Also nochmal, warum sollen wir das heute lesen? Was macht denn Balzac heute noch so interessant?
Balzacs Romane sind auch dieser hier ja meist als Fortsetzungsroman in Zeitungen erschienen. Und wie eine Serie mutet das eigentlich auch an. Also man könnte sich wunderbar vorstellen, dass daraus ein Skript wird wie für Sex and the City oder die Vorstadtweiber. Also sagen wir so, die Blaupause für ein Werk, das sich mit den Skurrilitäten im Geschlechterkampf heutzutage beschäftigt, mit den Gemeinheiten und Bösartigkeiten, mit den Abgründen. Auch auf einer, sagen wir mal, sehr boulevardesken, komödienhaften Ebene. Dafür steht ja Balzac unbedingt auch. Auf jeden Fall ist das ein besonders scharfsinniges Werk, Cousine Bette, ein Gesellschaftspanorama, so bissig und gnadenlos, dass man beim Lesen wirklich immer mitunter laut lachen muss. Jedenfalls ist mir das so gegangen. Es ist ein wirklich sehr, sehr großes Vergnügen, gerade diesen Roman von Honoré de Balzac heute wieder zu lesen.
Dirk Fuhrich über Honoré de Balzacs Cousine Bette, neu übersetzt aus dem Französischen und mit Anmerkungen versehen von Nicolas Denis und mit einem Vorwort von Eric Vouillard, erschienen beim Verlag Mattes und Seitz. Geflüchtete Autorinnen und Autoren fühlen sich oft sprachlich heimatlos. Und für ihr Werk gilt das nochmal in anderer Weise. Denn wie und wer archiviert ihr Werk? Bisher zumindest ist es eher unüblich, dass Archive Schriften nur für eine Weile aufnehmen. Aber ob das eine Möglichkeit wäre, darum geht es neben vielen anderen Aspekten bei einer internationalen Tagung im Literaturarchiv Marbach. Archiv Asyl ist der Titel und eine der Teilnehmerinnen ist Kader Konuk. Sie ist Professorin für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen. Guten Morgen, Frau Konuk.
Guten Morgen, es freut mich sehr, dass Sie sich für das Thema interessieren.
Dass wir in Deutschland uns hier mit diesem Thema auseinandersetzen, mit der Frage, wie wir Material von Autorinnen und Autoren archivieren, ist das besonders wichtig, dass wir das hier machen?
Ich meine schon, ich bemühe mich schon seit einigen Jahren darum, dass das Exil in Deutschland archiviert wird, dokumentiert wird, weil ich es zentral befinde für das, was sich in Deutschland hier verändert. Der Begriff des Exils ist hier ja mit der Geschichte der Flucht des Nationalsozialismus auch eng verbunden. Das ist ja auch richtig so. Wir haben viele Archive, die sich gerade mit den Jahren 33, 45 beschäftigen. Und es gehört ja zu unseren Aufgaben, auch daran zu erinnern, welche Auswirkungen dieses Exil für Deutschland gehabt hat, aber auch für die Aufnahmeländer. Vor allem das jüdische Exil ist ja besonders wichtig. Und Exil ist in Deutschland oft historisches Erbe, wird so gehandhabt. Und es gibt viele Institutionen, die sich daraufhin gegründet haben, die sich auf dieses historische Erbe beziehen. Dazu gehört dann auch das Deutsche Literaturarchiv. Und gestern Abend bei der Auftaktveranstaltung wurde nochmal daran erinnert, dass auch das Literaturarchiv 1955 mit der Idee neu gegründet wurde, auch die Exilanten hier in Marbach zu archivieren und aufzunehmen und das zu dokumentieren, was 1933 bis 1945 passiert ist.
Gestern Abend bei dieser Eröffnung, auf die Sie gerade angespielt haben, da hat ja die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller gesprochen, gemeinsam mit dem chinesischen Schriftsteller Liya Yiwu, der nach langer Gefangenschaft 2011 nach Deutschland gekommen ist. Was haben die beiden für Aspekte angesprochen, auf was für Perspektiven eröffnet auf die Fragen von Exil und Archiv?
Das waren sehr interessante Perspektiven und vor allem habe ich gemerkt, wie wichtig die Solidarität unter Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die ins Exil gehen, ist. Ich wusste beispielsweise nicht, dass Hertha Müller Yiwu schon vor seiner Emigration kannte und ihn auch unterstützte in seiner Emigration nach Deutschland 2011. Beide haben von ihrer Verfolgung und Unterdrückung in Rumänien und China berichtet. Also ganz persönliche Dinge wie Hausdurchsuchungen, Untersuchungshaft, Gefängnis, die Bedingungen, unter denen sie geschrieben haben und vor allem auch im Gefängnis, daran hat Yiwu vor allem erinnert, weitergeschrieben haben unter untermenschlichen Bedingungen und auch Papiermangel. Das, was ihn motivierte, damals im Gefängnis weiterzuschreiben, ist Folgendes. Ich habe mir das aufgeschrieben. Er sagte, dass die Geschichte eines Landes ist wie ein Baum. Wir sehen nur die Blätter, nur das, was über dem Boden ist. Wenn ich Literatur schreibe, will ich über die Wurzel der Geschichte schreiben. Und Hertha Müller selbst hat mit ihrer unglaublich unvergleichlich aufrichtigen Stimme daran appelliert, dass diese Geschichte des Exils in Deutschland auch in dieses Land gehört. Und das fand ich doch eine sehr würdige Sache, an die Hertha Müller nochmal erinnert hat.
Frau Konuk, Sie sind ja auch Teilnehmerin dieser Tagung, weil Sie Turkistik an der Universität Duisburg-Essen lehren und dort Direktorin der Akademie im Exil sind. Was ist das denn für ein Projekt? Wo gibt es da Überschneidungen zu dem, worum es jetzt bei der Tagung in Marbach geht?
Überschneidung gibt es einmal daran, dass ich zu der Geschichte des Exils, vor allem der Geschichte des jüdischen Exils in der Türkei zwischen 33 und 45 gearbeitet habe und mich dieses Thema der Immigration schon seit einiger Zeit beschäftigt. Als aber in 2016 und 17 die Lage in der Türkei sich doch sehr verschlechterte und vor allem nach dem versuchten Militärputsch viele Akademiker, die sogenannten Friedensakademiker, die eine Petition unterschrieben hatten, ins Exil getrieben wurden, weil sie Berufsverbote erhielten und Reiseverbote erhielten, gründete ich damals mit Kolleginnen und Kollegen zusammen in Essen und Berlin die Academy in Exile. Es hat sich dann doch gezeigt, dass unser Modell, Gruppen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach Deutschland zu bringen und ihnen die Zusammenarbeit auch zu ermöglichen, doch sehr produktiv ist, sodass wir mit mehr Förderung von der Volkswagen-Stiftung, der Mellon Foundation und der Open Society Foundations dann weitere Forschende einladen konnten weltweit. Inzwischen haben wir 78 eingeladen. Das letzte Programm, das wir begonnen haben, ist das Afghanistan-Programm, womit wir natürlich auf das reagieren, was letztes Jahr in Afghanistan passiert ist. Und auch jetzt noch reisen, versuchen einige, vor allem über Pakistan und Iran, nach Deutschland zu kommen, denen wir ein Stipendium angeboten haben. Das heißt, ich arbeite schon seit Jahren mit geflüchteten Wissenschaftlern zusammen und ich finde es eine große, auch würdige, um mit Hertha Müllers Worten es zu sagen, Aufgabe, diesen Forschenden die Möglichkeit zu geben, das Wissen nach Deutschland zu bringen, es zu bewahren und hier weiterzuentwickeln. Und das ist nicht nur für Deutschland eine große Bereicherung, sondern bedeutet für uns auch, dass wir einen Beitrag zum Widerstand gegen Diktaturen in Deutschland leisten können.
Jetzt gibt es ja parallel zur Tagung im Deutschen Literaturarchiv mal aber auch eine Ausstellung, was wir mitbrachten, What We Brought With Us. Das ist auch organisiert worden von der Akademie im Exil. Was zeigen Sie da? Was sind da für Objekte zu sehen?
Diese Ausstellung wurde von meinen Kolleginnen Vanessa Agnew und Annika Ruh organisiert, die Fellows von der Academy in Exile befragt haben, welche Dinge sie denn mit sich gebracht haben, als sie geflohen sind. Und sie haben dann darüber reflektiert und nach einigen Gesprächen die Dinge herausgesucht, die sie mitbringen konnten, die für sie noch symbolische Kraft hatten. Darunter befindet sich beispielsweise eine unserer Literaturwissenschaftlerinnen, die einen Babyschuh ihrer Mutter, den einzelnen, den sie noch hatte, mitbringen konnte. Und dies als Erinnerung bekam im Exil dann natürlich nochmal eine andere bedeutende symbolische Kraft. Ich meine, sind das auch ganz alltägliche Objekte, wie zum Beispiel der letzte Kaffeebecher, den man mit jemandem am Flughafen vor der Abreise getrunken hat. Gerade diese alltäglichen wieder oder auch schon früher symbolischen Objekte erhalten dann im Exil noch eine weitere Bedeutung, die wir versuchen, durch diese kleinen Narrative, die Fellows auch dazu geschrieben haben, hier festzuhalten. Es ist der Beginn, unser Beginn oder unser Versuch, an der Academy in Exile ein Archiv aufzubauen, in dem wir festhalten, welches Wissen, welche kulturellen Bedeutungen, welche Objekte, welche Haltung hier nach Deutschland mitgebracht wird. Also diese Gegenstände reflektieren den Zustand der Verfolgung, das Isoliertsein, aber auch ein Stück Hoffnung.
Das heißt, da wird das auch richtig haptisch und sinnlich greifbar. Kader Konung, Professorin für Turkistik, vielen Dank für dieses Gespräch zur Tagung Archiv Asyl im Literaturarchiv Marbach.
Vielen Dank.
Im nordhessischen Borken gibt es seit 1996 die Buchhandlung Bücherwurm und dort bin ich jetzt mit der Inhaberin, mit Sonja Lehmann, verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Lehmann.
Ja, guten Morgen oder guten Tag.
Ja, guten Tag. Sie haben es ja nicht so weit bis nach Frankfurt. Waren Sie denn letzte Woche auch fleißig auf der Buchmesse unterwegs?
Nein, leider klappte es nicht. Das ist immer eigentlich für uns Buchhändler, auch immer so ein Treffen mit den Kollegen deutschlandweit. Und wir haben uns eigentlich auch durch Corona jetzt immer alle etwas enger zusammengerückt und haben uns digital immer gesehen. Es war halt schade, dass wir nicht kommen konnten. Aber nein, ich war nicht da und wir haben das alles digital verfolgt und die Informationen über die Neuerscheinungen oder die Buchentdeckungen, die haben wir natürlich alle verfolgt und die bekommen wir ja auch schon vorher.
Ich wollte gerade sagen, die kriegt man ja auch so. Genau. Und Sie sind ja offenbar inspiriert, Sie haben drei Bücher für uns ausgesucht. Wir können ja gleich mit dem ersten, was oben auf der Liste steht, anfangen. Ein Sachbuch über die 20er Jahre von Harald Jähner, Höhenrausch. Was gefällt Ihnen so gut daran?
Ja, es ist eine Geschichte, beginnt am Ende des Ersten Weltkrieges und beschreibt so diese Siegesstimmung, Revolution, Sieg der Demokratie und langsam erwacht alles wieder und die Frauen lassen sich die Haare kurz schneiden und die Frauenrolle ist eine neue und es geht halt jetzt weiter und alles wird alles positiv, Entwertung aller Werte. Es ist so ein schöner Roman oder Geschichte, wo man dann einfach mal nachverfolgen kann, wie unsere Geschichte damals war. Und ja, zum Schluss hat man dann immer den bösen Zeigefinger und denkt, Geschichte könnte sich wiederholen, aber wir haben andere Einflüsse darauf. Und das ist im Moment halt auch so dieser kritische Punkt, wo man sagt, ja, es war so und wir wollen, dass es anders wird.
Genau, und das scheint ja auch gut geschrieben zu sein. Ich nehme an, das gilt auch für den Krimi, den Sie ausgesucht haben. Der Sandmann von Kassel von Nicole Braun. Das ist ja so ein, dachte ich sofort, so ein Regionalkrimi. Das ist ja schon ein eigenes Genre. Was ist das für ein Buch?
Ja, es ist ein sehr spannender, zum Teil auch brutaler Krimi, also eher ein Thriller. Es geht dort um drei Tote und natürlich muss in Kassel vor Eröffnung einer Documenta, hier in dem Fall ist es die 9. Documenta, alles schön sauber und sein. Und das ist halt schwierig, wenn man gerade mal so ein drei Tote hat von einem Serienmörder. Und das muss vorher noch aufgeklärt werden und dort wird halt auch ein Anwalt, der Meinhard Petri, mit eingeschaltet, der soll den Serienmörder stellen und das ist natürlich nicht einfach und andere Einflüsse von außen, Politik etc. sind halt auch dabei und machen Druck auf den Anwalt, dass das alles geklärt werden soll.
Gucken Sie denn da auch so drauf, dass Sie Autoren aus Hessen auch abbilden in Ihrer Buchhandlung?
Ja, also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir die Regionalität hier vor Ort haben und auch regionale Autoren unterstützen. Denn ich sage, alles, was so immer auf der Bestsellerliste steht, bekommt man an jeder Straßenkante und wir sind halt so ein bisschen auch spezialisiert, andere mal zu fördern und sind auch nächste Woche schwer aktiv bei der Woche der unabhängigen Buchhändler, denn wir sind die, die auch Bücher groß machen.
Mhm. Aber trotzdem haben Sie einen Bestseller auch ausgesucht, den habe ich auch gelesen, Bonnie Garmes, eine Frage der Chemie, steht schon seit Wochen auf der Bestsellerliste. Ja. Offenbar hat Sie das aber begeistert.
Ja, es steht auf der Bestsellerliste, weil wir Buchhändler das auch gewählt haben. Gerade letzte Woche ist es als Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler gewählt worden auf der Buchmesse, wo 900 Buchhändler daran teilgenommen haben. Und wir haben diesen Bestseller eigentlich, wir Buchhändler selbst gemacht. Da hat es noch nicht jemand erwartet, dass das zum Bestseller wird. Und es ist ja auch eine schöne Geschichte. Es spielt halt in den 60er Jahren und da war die Rolle der Frau noch eine andere. Sprich, es geht hier um Elisabeth Zott, die alleinerziehend ist und in der Chemie arbeitet und dort merkt, dass sie eigentlich keinen Aufstieg erfahren kann und bekommt ein Angebot und wird zu einer Kochshow eingeladen und die wird sie dann auch leiten. Und für sie ist halt Kochen auch wie Chemie. Und dort zeigt sie dann auch den Menschen, was eigentlich die Rolle der Frau ist. Es ist natürlich für uns heute manchmal sehr schockierend zu lesen, wie damals die Rolle war. Andererseits sieht man auch, dass es manche Stellen gibt, wo es immer noch so ist.
Und dass man aber doch auch einiges erreicht hat. Ein Frauenroman, eine Frage der Chemie von Bonnie Garmes. Einer der Tipps von Sonja Lehmann von der Buchhandlung Bücherwurm im hessischen Borgen. Vielen Dank, Frau Lehmann. Danke für diese Empfehlung.
Ja, danke auch.
Ihnen noch einen schönen Tag. Alles
danke
Gute.
Danke gleichfalls.
Ja, tschüss.